Vielen Dank für die Einladung und die einzelnen Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, hier vortragen zu dürfen. Und ja, das Brain Café ist ja ein sehr weites Spektrum von neurologischen, neurobiologischen Themen. Und ich denke, was das ganze Thema spannend macht, ist immer, wenn man eine gewisse Verzahnung zwischen den Grundlagenwissenschaftlern und auch den Klinikern hat. Ich denke, letzten Endes, die Forschung geht manches Mal auch sicher um Prinzipien, wie funktioniert das Gehirn, wie entstehen manche Erkrankungen. Aber man will natürlich auch gucken, was liegt denn bei den Menschen vor, auch bei den erkrankten Menschen, den Patienten, und wie kann man diesen helfen und Erkrankungen bessern oder vielleicht sogar heilen. Und da ist es so, dass das Thema Parkinson hier in Bochum eine große Rolle spielt. Schon seit vielen Jahren wird die Parkinson-Erkrankung klinisch stark erforscht, aber auch in der Grundlagenwissenschaft, in der Neurobiologie. Und ich selber habe auch ursprünglich als Neurowissenschaftler angefangen, dann immer ein bisschen Klinik mitgemacht, aber erst in den letzten Jahren noch mal ein bisschen mehr auf die Klinik fokussiert, sodass auch dieser Grundlagenbereich für mich weiterhin sehr spannend bleibt. Und da ist es tatsächlich auch gerade jetzt in dieser Zeit noch mal besonders interessant geworden, weil wir in den Grundlagenwissenschaften viele neue Erkenntnisse gewonnen haben, auch bei Parkinson-Erkrankungen und anderen Neurodegenerationserkrankungen, wie man sie so nennt, wie das abläuft, was denn hier wirklich zur Schädigung des Nervensystems führt. Und wir haben ganz viele neue Möglichkeiten, das Gehirn zu beeinflussen, auch für diese Abbau, für diese neurodegenerativen Erkrankungen. Und da gibt es so ein paar Lichtblicke am Horizont, die ich Ihnen dann gerne vorstellen möchte. Aber dann würde ich einmal starten und ich würde das gerne einordnen, so die Parkinson-Erkrankung. Was für eine Erkrankung ist es denn im Bereich der Neurologie? Was steht im Vordergrund? Was kann man so machen in der Klinik? Was ist wichtig? Und was sind auch ganz neue Möglichkeiten, die wir hier entwickeln? Und da muss man schon auch mal sagen, da sind die neuesten, die fortschrittlichsten Studien zur Behandlung der Parkinson-Erkrankung, nämlich mit dem Ziel der Heilung letzten Endes, wird auch hier in Bochum durchgeführt, bei uns an der Klinik, und da werde ich dann zum Schluss drüber berichten. Was sich hier einmal darstellt, sind Videos von Patienten, und wie eben schon gesagt, ist Parkinson klassischerweise eine Störung der Bewegungen, und man sieht hier unterschiedliche Aspekte. Wenn man vielleicht hier auf die Dame guckt, die kann nicht mehr so gut laufen, stolpert fast und liegt ganz schief. Ne, dass so die Halte- oder die Gangkoordination ist deutlich eingeschränkt und macht Schwierigkeiten von der täglichen Laufen. Man hat ein Sturzrisiko und kann vielleicht auch Schmerzen machen durch diese Verkrümmung. Da muss man gucken, wie man sowas angeht. Dann hier, wenn Sie bei der Patientin genau gucken, sehen Sie, dass hier die linke Seite nicht so gut funktioniert wie die rechte. Wenn sie hier die Finger bewegt, so diese Feinmotorik, schnelle wechselnde Bewegungen, geht das rechts noch einigermaßen gut, aber hier gehen die Finger gar nicht mehr auseinander. Da ist die Bewegung vermindert, weil der linke Arm stärker betroffen ist. Der hängt hier am Körper. Sehen Sie, der rechte schwingt einigermaßen, sie geht ja gar nicht so schnell, aber der rechte schwingt und der linke, der klebt fast wie am Körper, und das ist ein Zeichen, auch dass hier die Ansteuerung vom Gehirn dann nicht mehr so gut möglich ist. Jetzt sieht man es bei diesem Patienten, das ist nochmal eine andere Beschwerde, da ist dieses Zittern relativ stark. Man sieht es hier auch schon in Ruhe, ist das ausgeprägt, beide Seiten, vielleicht rechts ein bisschen. Jetzt kommt es links, ist so ein bisschen wechselnd von der Stärke. Dass das vorherrscht bei dem Patienten, die Beweglichkeit wäre sicher auch nicht so gut. Und wenn er eben wie die Hände vorgehalten hat, kommt das auch zum Zittern, und das sind natürlich dann konkrete Einschränkungen im Alltag, wenn man sagt, man möchte was essen oder man möchte was trinken, wo das dann Probleme macht. Und was bei Parkinson ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dann auch die Äußerung der Beschwerden quasi im Alltag oder in der Öffentlichkeit, wenn man das Zittern hat, dann guckten schon mal die Leute, was ist denn mit dem los? Und das ist für viele Patienten manchmal sogar noch ein größeres Problem als die Sache an sich, dass man beobachtet wird und die Leute gucken, mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Bis hin zu einer gewissen Stigmatisierung kann das sein. Und dann wird man natürlich noch umso mehr versuchen, dass man das in den Griff bekommt. Und hier rechts unten ist noch so ein Video abgelaufen. Das ist eine Patientin, die hat auch verstärkte Bewegungen. die sich eben gezeigt haben, auch im Bereich des Gesichtes. Hier ist nochmal die neurologische Untersuchung. Die hat aber keine Parkinson-Erkrankung, sondern eine andere neurologische Erkrankung mit unwillkürlichen Bewegungen. Und das wäre zum Beispiel die Huntington-Erkrankung. Das sind dann andere Beschwerden vorliegend. Und das zeigt sich etwas unterschiedlich. Sodass man insgesamt sagen kann, wenn man jetzt seine klinische Erfahrung hat und man guckt die Menschen an, schon beim ersten Blick, hat man schon einen gewissen Hinweis, was könnte denn dahinter stecken. Also tatsächlich so die klinische Kunst der Ärzte ist da schon wichtig, um in eine gewisse Richtung zu gehen. Welche Beschwerden sind denn hier im Vordergrund? Welche Erkrankung könnte dahinter stecken? Um dann zu entscheiden, eben welche Untersuchungen müssen wir noch durchführen, apparativ, Bildgebung des Gehirns und so weiter, um dann sicherzugehen, dass es wirklich das ist und dann die bestmögliche Behandlung auszuwählen. So. Hier eine kurze Information, wie häufig treten denn solche Erkrankungen auf? Ich habe zum Teil einige englische Begriffe, aber müssen Sie gar nicht lesen. Ich erzähle es ja auch nochmal in Deutsch, das Wichtigste. Und man kann sagen, dass von 100.000 Personen so im Durchschnitt, Parkinson-Erkrankung ist jetzt zum Glück keine häufige Erkrankung, die jeder Zweite hat, sondern das ist schon eher eine weniger häufige Erkrankung, keine seltene. Die gibt es ja auch nochmal ganz spezielle Erkrankungen. Aber so, dass man sagen kann, von der Bevölkerung gut haben es 0,2-0,3%. Das ist natürlich über die gesamte Bevölkerung, auch über Kinder. Da ist es ja quasi, kommt es nicht vor, extrem selten. Aber wenn man das jetzt nochmal anders auftragen würde, würde man sagen, dass diese Erkrankung, die ja durch das Altern, das ist ein Risikofaktor, das zu bekommen, entsteht das viel häufiger. Und Parkinson im Alter von 60 oder 70, 80 ist natürlich viel häufiger als mit 20 Jahren. Und da wird es dann nochmal eine andere Nummer. Da kann man dann schon sagen, dass hier teilweise 1-2% der älteren Patienten doch auch Parkinson-Syndrome haben, wo man dann natürlich nochmal viel genauer gucken müsste. Aber weshalb ich diese Folie noch darstelle, ist, dass man andere Erkrankungen, die teilweise Parkinson vortäuschen können, auch kennen muss. Hier gibt es so eine Tremorerkrankung, ein anderes Zittern, der essentielle Tremor. Also der ist nochmal viel häufiger. Da kommt es auch zum Zittern, aber das Zittern ist ein bisschen anders als beim Parkinson. Das wäre vor allen Dingen bei bestimmten Bewegungen, bei Ausführungen von Bewegungen, wie ein Glas Wasser trinken, sowas. Aber man hat dann keine anderen schwerwiegenden Probleme wie diese Unterbeweglichkeit, die es beim Parkinson gibt, sodass man sowas unterscheiden muss. Und jetzt sehen Sie hier oben nochmal eine Erkrankung, die nach dieser Statistik fast jeder zehnte Mensch hätte, wenn man genau untersucht, dieses Syndrom der unruhigen Beine, Restless Legs. Das ist ja auch so eine Erkrankung, die man vor vielen Jahren noch nicht so gut kannte. Läuft auch unter der Art Bewegungsstörung, weil so eine Unruhe der Beine eben auch eine Überbewegung hervorruft. Also das ist noch viel häufiger und das muss man auch kennen, wenn man Patienten untersucht, die Beschwerden dieser Art angeben. Also das heißt, gar nicht so selten so Bewegungsstörungen, die wir in unserer Ambulanz sehen, und das muss man alles gut kennen. Das wird in der Regel aber nicht mit dem Parkinson vertauscht. Also so häufig tritt das auf. Und ja, dann gucken wir noch mal, was schon andere Kollegen ganz früh aufgezeichnet haben. Hier sehen Sie mal ein Video, das vor über 100 Jahren von einem belgischen Anatomen gedreht wurde. Und natürlich gab es da auch schon Patienten, Personen, die an der Parkinson-Erkrankung gelitten haben. Und hier sieht man auch wieder, da zittert das in der Hand etwas stärker. Er kann noch gut laufen. Meistens geht das auch nicht mehr so gut mit dem Laufen. Die Schritte werden kleiner. Die Drehung war auch gar nicht so schlecht. Aber ein bisschen unsicher ist es schon. Es zittert viel und er hat auch insgesamt die Fehlhaltung. Hier die Beine zittern. Also man sieht, das gab es auch schon vor 100 Jahren. Und damals hat man natürlich gar keine Medikamente zur Verfügung. Da musste man dann ohne das zurechtkommen. Jetzt gucken wir nochmal, wie häufig das auftritt. Wenn man eben mit diesen Zahlen rechnet, kann man ja ganz einfach hochrechnen, was bedeutet das fürs Ruhrgebiet. Wenn wir mal sagen, wir haben 5 Millionen Einwohner, vielleicht ein bisschen mehr, dann sagt man, 2015 hätten wir trotzdem insgesamt schon 15.000 Patienten, wenn man alles hochrechnet. Also das ist schon eine gewisse Menge. Und wenn wir dann gucken, hier auch regional, wo sind so Spezialzentren, die auch mal schwierigere Situationen meistern können, da gibt es dann gar nicht so viel. Und da sind wir dann so vom St. Joseph Hospital sicher vorne schon mit dabei, die hier in Bochum dann eine spezialisierte Ambulanz anbieten, auch natürlich stationäre Behandlung machen können. Und wir haben auch den Einzugskreis vom Ruhrgebiet, wenn nicht sogar darüber hinaus, und sehen uns hier auch in der Pflicht quasi zu helfen, wenn es um diese Erkrankungen geht in unserer Spezialambulanz. Was Sie hier aber auch noch sehen, sind die Zahlen der Parkinson-Patienten, die über die Jahre insgesamt ansteigen. Das sind hier US-amerikanische Daten, aber auch für Deutschland sind aktuelle Daten schon so, dass die Erkrankung insgesamt noch häufiger sein wird. Zum einen, weil die Bevölkerung insgesamt etwas älter wird, die Überalterung in Deutschland, demografischer Wandel ist sicher der Fall. Und man ist insgesamt auch noch ein bisschen genauer von der Diagnostik, dass man doch heute auch mal einen Parkinson erkennt, die vielleicht nicht so typisch sind, die man vorher nicht erkannt hätte. So, dass man sagen kann, dass es insgesamt auch noch mehr zunimmt und das wird einen kontinuierlichen Behandlungs- und Versorgungsbedarf geben, auch hier in unserer Region, wo wir uns darauf einstellen werden. Dann guckt man noch mal weltweit von dem idiopathischen Parkinson-Syndrom. Das ist also so die häufigste Form der Parkinson-Erkrankung ohne Besonderheit, also ohne besondere atypische Phänomene. Da sieht man hier auch, wenn man guckt und das noch mal weiter hochrechnet von den US-Daten, dass die andere Kollegen das auch so sehen. Es nimmt kontinuierlich zu, im Gegensatz zu der Prognose der Alzheimer-Erkrankung. Da geht man eher von so einer Stabilisierung aus, weil man auch gewisse Lebensumstände, Umweltfaktoren vielleicht ein bisschen besser kontrolliert. Alzheimer ist natürlich viel häufiger als Parkinson, aber beim Parkinson sieht man eher noch eine wachsende Zunahme. Und da müssen wir auch weltweit so von den Fachgesellschaften drauf eingehen, um hier die Patienten gut versorgen zu können. Also das ist schon ein Thema, was uns beschäftigen wird. Dann einige Daten, die ich selber erhoben habe über stationäre Behandlung in Deutschland. Zusammen mit Kollegen haben wir mal geguckt, wie ist es denn wirklich in den Krankenhäusern, wenn wir sagen, Parkinson wird tendenziell mehr oder vielleicht auch schwere Erkrankte mit mehr stationärem Behandlungsbedarf, wenn das ambulant nicht geht. Das sind hier neurologische Kodierungen für bestimmte Parkinson-Formen. Und Sie sehen hier, dass manche Formen, die sind ungefähr von 2010 stabil, da tut sich nicht so viel. Aber die häufigeren Formen von der Erkrankungsschwere, die steigen zum Teil doch über 50% an, innerhalb hier von 5 Jahren. Auch andere, und das sind dann insbesondere diese Formen, die haben hier diese Endziffer 01 oder 11, die 1 am Ende. Das sind besonders solche Patienten, die stärkere Wirkungsschwankungen haben. Das ist beim Parkinson, man hat die Symptome, dass man das Zittern hat oder diese Beweglichkeit. Und es gibt im etwas fortgeschrittenen Stadium oft die Probleme, dass die Medikamente zwar noch helfen, aber nicht so stabil helfen. Das heißt, die helfen dann mal eine Stunde und auf einmal ist man wieder komplett steif, was so im mittleren fortgeschrittenen Stadium vorkommt. Und diese Patienten mit der 1 hier hinten, die werden deutlich mehr behandelt. Und wenn wir dann guckt, wie das in Deutschland aussieht, wo sind denn die Patienten, die behandelt werden müssen, wo wohnen die, da haben wir hier geguckt. Und das ist jetzt relativ auf 100.000 Einwohner bezogen. Und da sieht man schon einige Regionen tatsächlich, wo relativ viele Parkinson-Patienten stationär behandelt werden müssen. Also sieht man hier gut in Nordbayern tatsächlich oder gut in Sachsen geht es noch, in Brandenburg sind so ein paar Regionen, auch Sachsen-Anhalt, dass man hier gewisse Häufungen hat, wo möglicherweise die Bevölkerung noch ein bisschen überaltert ist, wo sehr viele Parkinson-Patienten relativ behandlungsbedürftig sind. Mit absoluten Zahlen ist natürlich Nordrhein-Westfalen mit der großen Bevölkerung auch sehr hoch, aber ja, hier so in Ostdeutschland, und da ist das Problem, dass es teilweise auch noch weniger spezialisierte Kliniken gibt oder noch weniger Neurologen. Da gibt es dann schon auch gewisse Versorgungsengpässe, wo man gucken muss, mit welchen Methoden kann man hier helfen. Und wenn es jetzt in den Bereich dieser Erkrankungen geht, aber prinzipiell auch die Gesundheitsversorgung allgemein, muss man schon sagen, dass das Ruhrgebiet mit der dichten Ansammlung von Krankenhäusern und Kliniken wirklich gut aufgestellt ist. Also Das muss man sagen, das ist nicht überall so, dass man innerhalb von 5 oder 10 Kilometer gleich überall ein Krankenhaus hat. Da sieht es in anderen Gegenden ganz anders aus, so dass man hier auf jeden Fall auch immer in die Möglichkeit einer Versorgung kommt als Patient. Gut, dann nochmal zum Parkinson. Was ist denn jetzt überhaupt die Ursache der Erkrankung? Weshalb hat man diese Probleme? Und die Hauptursache, die man durch Untersuchungen am Gehirn von verstorbenen Patienten gefunden hat, ist tatsächlich, dass hier in einem Bereich des Hirnstamms, in dieser Substanz der Nigra, die hier ganz schwarz ist, weil diese Nervenzellen bestimmtes Melanin enthalten, was diese schwarze Färbung auslöst, dass dieses bei der Kontrolle oder beim gesunden Menschen vorhanden, intakt ist. Der Patient ist zwar auch verstorben, aber nicht an Parkinson. Und hier der Patient, der hatte schon Parkinson-Symptome, ist als Parkinson-Patient diagnostiziert worden. Und da sieht man, dass diese Zellen hier, dieser schwarze Bereich, dass der zugrunde gegangen ist und die Zellen abgestorben sind. Warum? Da gibt es verschiedene Untersuchungen. Es sind sicher mannigfaltige Ursachen. Entweder man hat eine gewisse Neigung dazu oder man hat gewisse Stressfaktoren hinsichtlich Stoffwechsel oder oxidativen Stress, die sich auf das Gehirn auswirken, oft schon anlagebedingt, ohne dass man jetzt eine starke genetische Vererbung hat, sodass einige Patienten hier eben nicht so stabile Nervenzellen von diesem Bereich haben und diese dann dadurch schneller zerstören können. Und man sieht, diese sind hier dann zugrunde gegangen. Man sieht hier beim Gesunden, wenn man diese Nervenzellen anders anfärbt, da gibt es eben relativ viele, die sind sehr dicht. Und hier in einem Spätstadium Parkinson, da sind die dann gar nicht mehr vorhanden, hier die roten Punkte. Und hier sieht man nochmal mit speziellen Färbungen gegen Eiweiße im Gehirn, wie in diesen Nervenzellen, wo man weiß, das sind diese schwarzen Nervenzellen, dass hier bestimmte Eiweiße verklumpen und sich verstärkt anlagern. Und da hat man identifiziert, dass diese Verklumpung in den Parkinson-Nervenzellen dieses Alpha-Synuclein ist. Also das ist ein Eiweiß, was man weiß, dass das da eine zentrale Rolle spielt zur Entstehung der Parkinson-Erkrankung. Ein Eiweiß, was man normal im Körper hat, in den Nervenzellen, was aber bei manchen Menschen durch nicht abschließend geklärte Ursachen die Funktion verändert, eine Fehlfunktion ausführt und sich dann verklumpt. Und durch die Verklumpung verstopfen quasi die Nervenzellen, die können nicht mehr richtig arbeiten und dann gehen die zugrunde und können ihre Aufgabe nicht mehr ausführen. Und die Aufgabe, die wir eigentlich haben, ist die Produktion von dem Botenstoff Dopamin im Gehirn, spricht eine Nervenzelle mit der anderen durch Verwendung von bestimmten Botenstoffen. Und bei diesen Nervenzellen ist das das Dopamin, das sagt dann der anderen Zelle, gut, jetzt muss man das und das machen, dann klappt das mit den Bewegungen. Und wenn die aber zerstört sind, dann wird hier kein Dopamin mehr hergestellt und die anderen Nervenzellen nicht informiert und dann ist quasi der Informationsfluss blockiert und dann kommt es zu diesen Bewegungsstörungen. Und die sind eben sehr unterschiedlich, aber die Hauptursache ist, dass diese Nervenzellen ihre Funktion einstellen. Und dann kann man gucken, wo dieses Alpha-Synuclein überall liegt. Das liegt im Nervenzellkörper, aber auch in den Fortsätzen. Hier sind diese Nervenfortsätze oder Axone auch genannt, die sich hier ebenfalls anfärben für das Nuklein und hier auch schon Verdickungen aufweisen, was ein Zeichen ist, dass der Transport hin und her hier nicht mehr funktioniert. Und da sieht man jetzt schon, dass das Alpha-Synuclein durch seine Verklumpung ein wesentliches Problem ist bei der Erkrankung. Und es ist nicht nur so der Fall, dass einzelne Nervenzellen dadurch beeinträchtigt werden von der Funktion, gestört werden, sondern es ist tatsächlich so, dass einmal befallene Nervenzellen sowohl noch im Lebenszustand, aber auch nach dem Absterben dieses verklumpte Eiweiß, das Alpha-Synuclein, ausschütten können und damit dann andere Nervenzellen infizieren. Und das ist auch eine Erklärung dafür, weshalb die Parkinson-Erkrankung über die Jahre, wenn man sie hat, die ist ja leider noch nicht heilbar, dass sich das ausbreitet. Und das breitet sich jetzt nicht spezifisch aus auf die Dopamin-Nervenzellen, sondern kann auch noch andere Nervenzellen befallen, so dass man dann eben noch psychische Symptome hat oder Gedächtnisstörungen. Das breitet sich quasi insgesamt im Gehirn aus, an bestimmten Stellen zuerst und an anderen später. Und das wäre der Verlauf der Erkrankung, wenn man nichts macht. Und ich sage es aber jetzt schon mal, wenn man dann später noch guckt, genau die neuen Therapien gehen in diesen Bereich rein. Und das sind Therapien, die das gefährliche, das erkrankte Eiweiß, Alpha-Synuclein abfangen wollen. Quasi wie ein Köcher, den man nimmt. Man stopft das Alpha-Synuclein da rein mit einem Antikörper spezifisch und kann das dann abtransportieren im Gehirn und ausräumen, dass es nicht mehr andere Zellen infiziert. Also das ist im Moment, was so verfolgt wird und wo wir dann auch diese Studien zu durchführen. Also Alpha-Synuclein, ganz klar hier Schuld an der Entstehung der Parkinson-Erkrankung. Gut, jetzt was man sieht, wenn diese Dopaminzellen, die hier von dieser schwarzen Substantia nigra quasi ihre Fortsätze ausbilden zu anderen Bereichen des Gehirns, sieht man, wenn hier so der linke Teil ist kaputt, unterbrochen, weil die Zellen hier weg sind, dann funktionieren bestimmte Signale nicht mehr und dann kann das Gehirn die Bewegungen nicht mehr steuern. Und ein weiteres Problem ist, wenn man weniger von diesen Dopaminzellen haben, dann sind auch die Therapien schwieriger bei den Patienten. Diese Therapien erfolgen letzten Endes so, da wir wissen, wir haben hier diesen Mangel an Dopamin, kann man das Dopamin in speziellen Tabletten nehmen und nimmt das auf und das wird ins Gehirn transportiert und man kann das ersetzen. Nichtsdestotrotz ist die Regulierung im Gehirn dann natürlich noch mal viel spezieller. Wenn man das so zuschüttet mit dem Dopamin, wird das immer schwieriger, weil dann wird es mal zu viel oder es ist trotzdem zu wenig, sodass diese eigenen Nervenzellen, die zum Teil ja noch überleben, immer mithelfen müssen. Aber wenn ich davon ganz wenig habe, die regulieren, dann wird es immer schwieriger, die richtige Dosis zu finden. Und dann kommen wir immer weniger in diese weißen, optimalen Bereiche, wo wir eine Levodopa-Wirkung haben, wie wir sie gewünscht haben. Das wird immer schwieriger zu erreichen. Und wir haben hier das Problem, wenn die eigenen Zellen immer weniger abpuffern können, dass man hier entweder unterbeweglich ist, eine poor response, also eine schlechte Beweglichkeit, dass man, wenn man Tablette nimmt, ganz lange noch schlecht ist. Man wird mal kurz gut und dann schießt es sogar wieder drüber hinaus, dass man hier zu stark beweglich wird, so ungewollt überbeweglich. Das ist, weil man das Nervensystem zu stark dann aktiviert, kommt es dann zu einer Überbewegung, die dann auch wieder unangenehm ist. Gut, das ist eben diese Schwierigkeit der motorischen Therapien. Und hier sieht man nochmal, was eben schon angesprochen wurde, so die klinischen Symptome im Krankheitsverlauf. Die Parkinson-Erkrankung ist schon definiert durch diese motorischen Einschränkungen. Man hat eben dieses Tremor, das Zittern oder so eine Muskelversteifung, Rigidität oder eine Unterbeweglichkeit. Das kann sich dann immer mehr und mehr komplizieren, bis später dann die motorische Seite mit Stürzen einhergeht und auch Schluckstörungen. Aber der Bereich, der bisher unter der quasi klinischen Oberfläche war, wo man gar nicht so drauf geguckt hat, sind dann nochmal andere Symptome, weil auch andere Bereiche des Gehirns betroffen werden, wie ein Erschöpfungszustand, Gedächtniseinschränkungen oder auch eine Blasenfunktionsstörung oder sogar eine Apathie, was alles mit da einhergehen kann. Also das sind andere Bereiche, die auch eine Rolle spielen. Und für uns als Ärzte ist es wichtig, dass wir hier aufpassen und wenn die Patienten kommen, dass wir auch das gezielt erfragen, weil hier kann man oft dann auch noch eine Besserung durchführen mit dann eben da spezifischen Medikamenten. Also Parkinson ist insgesamt schon ein sehr buntes Bild und es ist immer, wenn man diese Patienten untersucht in der Ambulanz, dann braucht das auch immer eine gewisse Zeit, bis man alle Sachen dann abgefragt hat, weil es einfach so umfassend ist. Aber wir versuchen das immer zu schaffen, um dann auch die wichtigen Sachen alle zu erkennen. Und das wird dann von beiden Seiten, wenn man es nicht irgendwie stoppt, im motorischen und im nicht-motorischen Bereich, dann leider immer stärker. Gut, jetzt sehen wir noch einmal klassisches Beispiel, was bei dieser Patientin an Beschwerden vorliegt. Also ich nochmal als zentralen Bereich, eben das langsame Laufen bzw. die langsame Bewegung, die Bradykinese, so nennen wir das. Der Arm, zeige ich noch einmal, hängt am Körper. Der rechte schwingt gut mit, der linke kann das nicht so gut. Die Schrittlänge ist noch insgesamt ganz gut, das klappt. Aber dann hier sehen Sie eben, die linke Hand ist nicht so schnell beweglich, eher ein bisschen langsamer. und auch das Ausmaß, quasi die Amplitude der Bewegung klappt nicht mehr so. Und ja, das ist ein Hinweis, dass eine Unterbeweglichkeit besteht, wie sie zum Beispiel bei der Parkinson-Erkrankung bestehen kann. Gut, hier bei dem Herren ist es nochmal das Zittern, der Tremor. Und man sieht hier, die linke Hand zittert ein bisschen, aber die rechte zittert viel stärker, wird hier vom Video schon fast gar nicht mehr richtig aufgenommen, also ein sehr starkes Zittern. Dann sieht man hier nochmal bei dem Patienten, der zittert auch mit den Händen und hat aber insbesondere auch schlechte Haltereflexe. Das ist nochmal eine schwierigere koordinative Funktion, dass er quasi diesen Ausgleichsschritt nicht gut schafft. Also der kommt verlangsamt, er würde fast schon stürzen, wenn man ihn nach hinten zieht. Also auf das muss man gucken. Und jetzt nur einen ganz kurzen Ausflug, wie man Parkinson diagnostiziert. Und das ist jetzt nur einmal exemplarisch, was wir machen können. Die Diagnosestellung bei Parkinson ist eben wirklich tatsächlich die klinische Untersuchung. Wir sehen das von dem Bild, wie der Patient sich verhält. Wir können gucken, wie ist denn das Zittern, wie steif sind die Muskeln. Aber wir würden natürlich noch weitere Tests machen. Man macht ein Bild vom Gehirn, so eine Kernspin-Untersuchung. Da geht es darum, andere Ursachen auszuschließen. Es gibt prinzipiell auch bei starken Durchblutungsstörungen, nicht zuletzt sogar bei Schlaganfällen, kann man teilweise ähnliche Symptome erleiden. Man kann auch bei schweren Gehirnentzündungen ähnliche Symptome erleiden oder wenn man zu viel Hirnwasser hat. Das würden wir alle ausschließen. Und dann gibt es nochmal Neurountersuchungen, wo wir dann genau nachgucken können, wie ist es denn vom Stoffwechsel? Ist vielleicht der Stoffwechsel des Gehirns schon auffällig und weist auf Parkinson hin? Insgesamt kann man mit keiner der einzelnen apparativen Untersuchungen Parkinson beweisen. Man braucht immer verschiedene Dinge, die zusammenkommen und natürlich auch diese klare klinische Präsentation. Aber hier sehen Sie, was man machen kann, so molekulare Bildgebung, das heißt bestimmte Stoffwechselprozesse des Gehirns können wir mit der Nuklearmedizin mittlerweile sehr gut darstellen. Und man sieht hier einmal mit also einem Zuckerstoffwechsel, wie das Gehirn insgesamt mit Zucker versorgt wird. Da sieht man gewisse Auffälligkeiten beim Parkinson im Vergleich zum Normal. Also man muss genau gucken, aber hier sind schon viel weniger rote Bereiche. Dann gibt es noch andere Methoden. Und was so am besten ist, ist dieser Dopamin-Transporter-Scan, die Darstellung, wo man direkt das Dopaminsystem untersucht. Und da sieht man hier ganz klar, da sind hier die Aktivitäten bei Parkinson-Disease, bei Parkinson viel geringer als beispielsweise bei dem essentiellen Tremor und anders Zittern, was eben eine ganz andere Erkrankung ist. Also man kann hier nuklearmedizinisch schon sehr gut nachweisen, wie der Gehirnstoffwechsel eingeschränkt ist, macht man auch bei Alzheimer-Erkrankungen, da ist ja auch eine Verklumpung von dem Beta-Amyloid und beim Parkinson ist hier eben das Dopamin deutlich vermindert. Und wo man aktuell dran arbeitet, ist natürlich, dass man auch dieses verklumpte Eiweiß, das Alpha-Synuklein, spezifisch anfärben will und da würde man dann erwarten, dass es bei Parkinson natürlich viel mehr abgebildet ist als bei gesunden Menschen. Aber das ist technisch im Moment sehr schwierig, sodass man da noch keine robuste Methode gefunden hat. Aber da wird es auch noch hingehen, um das noch besser zu beweisen. Gut, da sieht man noch einmal mit einer anderen Dopaminuntersuchung, wie stark die Unterschiede von Parkinson zu diesem essentiellen Tremor sind. Das wäre der Bereich von den Untersuchungen zu Parkinson. Ich denke, hier könnte man ganz kurz mal, wenn jetzt wichtige Fragen sind, dazu Stellung nehmen, weil jetzt komme ich zu dem Bereich der Parkinson-Behandlungen. Gibt es denn da so eine wichtige Frage zu oder ist so einigermaßen verständlich? Ja, also so die Diagnosestellung, denke ich, man hat schon viele Mittel, aber man braucht viele Informationen zusammen, um das möglichst exakt zu stellen. Jeder Mensch ist individuell, auch es gibt nicht eine Parkinson-Erkrankung, jeder Mensch ist ein bisschen anders und entscheidend wird aber jetzt die Präzision, die Diagnosestellung für die neuen Therapien. Deswegen stellen Sie sich vor, wir haben diese Anti-Alpha-Synuklein-Therapien, wo man einen Antikörper über die Vene gibt, der geht ins Gehirn und fängt das Alpha-Synuklein ab. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie stellen die Diagnose falsch und der Mensch hat gar keine Parkinson-Erkrankung, keine Alpha-Synuklein-Verklumpung, sondern was anderes und dann geben Sie dem die Infusionstherapien, die sind relativ nebenwirkungsarm, Aber das will man natürlich nicht unnütz machen. Es ist ja auch sehr teuer, sodass wir immer versuchen, die Diagnostik so präzise wie möglich zu machen, um dann natürlich auch den richtigen Patienten die richtigen Therapien zuführen zu können. Aber da ist sehr viel Entwicklung im Gange, dass wir noch spezifischer werden. Und was man aktuell machen kann bei Parkinson, sind im Prinzip drei Bereiche. Wir haben einmal die Medikamente, komme ich gleich nochmal zu. Aber ganz klar, bei Parkinson spielt auch Bewegung eine Rolle. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist bei vielen neurologischen Erkrankungen, bei diesen Abbauerkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer, letzten Endes Demenzen generell, aber sogar auch psychiatrischen Erkrankungen, hat man gesehen, wenn der Körper eine regelmäßige sportliche oder körperliche Aktivität hat, dass er dann Botenstoffe freisetzt, sogenannte Neurotrophine, die Nervenzellen schützen und stabilisieren. Und manche Menschen haben die Veranlagung für die Erkrankung, manche nicht. Aber wenn selbst die mit einer Veranlagung in einem gewissen Intensität Sport durchführen, natürlich bestmöglich ihr Leben lang, dann sind diese Nervenzellen viel mehr geschützt und man kriegt entweder, wenn man Glück hat, überhaupt keinen Parkinson, obwohl man ein Risiko hat, oder man bekommt es viel später und dann milder. Also dass man sagen kann, das gilt jetzt schon für mich, aber auch für die jüngeren Herrschaften tatsächlich, wenn man regelmäßig körperlich aktiv ist, so Pi mal Daumen, so dreimal die Woche mit 30 bis 45 Minuten, eher so im Ausdauerbereich, Puls 120, sowas. Wenn man das schafft, dann hat man ein signifikant erniedrigtes Risiko, die Parkinson-Erkrankung zu kriegen. Gilt auch für viele andere Erkrankungen. Auch bei Alzheimer hat man da einen gewissen Schutz, so dass man wirklich sagen muss, neben der gesunden Ernährung, die ganzen Sachen, da gibt es noch nichts Spezifisches, wirklich körperlich aktiv sein. Und das ist auch so der Fall, selbst wenn man die Erkrankung hat und man sagt dann erst, okay, jetzt muss ich mal wirklich und will was machen, auch dann hilft's noch und verlangsamt dann den Verlauf. Also körperliche Aktivität ist zentral, auch generell für den Körper, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das muss man wirklich betonen. Das ist in jedem Fall für Parkinson ganz klar bewiesen, dass das schützt. Deswegen gehört Bewegung dazu. Hier gibt's dann nochmal so für Erkrankte so spezielle Koordinationsübungen. Tai Chi hat man sehr große Studien gemacht, dass das nochmal besonders effektiv ist. Manche sagen auch Tanzen, Tango-Tanzen gibt's was dazu. Es gibt aber auch Ergometer-Studien, wo man einfach eine gewisse Intensität macht. Also man muss da sagen, viel hilft viel. Und das empfehle ich jedem Patienten, man muss was machen. Die Krankengymnastik, aber natürlich auch eigene Übungen. Dann gibt es noch spezielle Techniken für Patienten, die stärker betroffen sind. Kann man hier direkt in den Gehirnbereichen gewisse Elektroden einbauen, die bestimmte überreagierende Bereiche lahmlegen. Das muss man so verstehen, wenn diese Dopaminzellen normal funktionieren, dann aktivieren die bestimmte Bereiche und hemmen andere Bereiche. Und die anderen Bereiche, die im Erkrankungsfall nicht stark genug gehemmt werden können, die sind überaktiv und machen das Zittern beispielsweise. Und dieses Zittern kann man dann wiederum in bestimmten Bereichen lahmlegen mit so elektrischen Stimulationen. Also das ist auch, gerade Deutschland ist da führend weltweit und kann bei Patienten, die auf Bewegung oder auch die Medikamententherapie nicht gut genug ansprechen, kann man hier das nutzen und dadurch gute Symptome lindern bei den geeigneten Patienten. Jetzt, was man ganz neu entwickelt hat, ist sogar für Patienten, die jetzt bestimmte Voraussetzungen erfüllen und so eine Operation scheuen, das ist ja eine neurochirurgische Operation am Gehirn, da kann man mittlerweile sogar Ultraschallverfahren nehmen. Man hat Ultraschall, da merkt man nichts, tut nicht weh, den man so fokussiert, dass man hier im Submillimeterbereich dann bestimmte Bereiche schädigt und lahmlegt und die dann ebenfalls zu einer Verbesserung der Symptome führen. Da guckt man gerade, wie anhaltend der Effekt ist, ob das jetzt 2-3 Jahre hält oder länger, aber da kann man dann sogar ohne Operation hier auch quasi neuroinvasiv den Patienten helfen. Aber sonst die Hauptgrundlage für die Behandlung ist eben diese Medikamententherapie, die Pharmakotherapie. Und da würde ich kurz sagen, was sind denn da so die Grundlagen, die wir durchführen? Sie sehen, hier ist eine Nervenzelle, die ausschüttet den Dopamin-Transmitterstoff und eine Nervenzelle, die das aufnimmt. Und dann hat man verschiedene Möglichkeiten, dieses Levodopa, L-Dopa, hier hinzubekommen. Das wird transportiert. Man kann dann den Abbau hemmen, dass mehr Levodopa übrig bleibt und nicht in andere Produkte umgewandelt wird, die wir gar nicht wollen. Man kann hier bei den Nervenzellen in dem Überträgerspalt auch noch den Abbau hemmen. Also da gibt es verschiedene pharmakologische Möglichkeiten, wie wir das ersetzen können. Am liebsten haben wir es, wenn die Nervenzelle das noch selber herstellt, dann ist es so natürlicher von der Ausschüttung. Wir können aber diesen Nervenzellen helfen, dass wir eben als Tabletten über den Magen-Darm-Trakt hier dieses Dopamin noch hineingeben. Und wir sehen, wenn wir dann diese Dopa-Therapie beginnen, dass das sehr gut hilft. Ein Problem ist jedoch im weiteren Verlauf, wenn wir das immer häufiger geben müssen, diese Tabletten, dann sind diese Wirkspiegel im Blut immer ein bisschen instabiler. Hier wird es nochmal deutlicher. Und dann sind diese Schwankungen mit Überbewegungen oder Fehlbewegungen immer stärker, sodass die Tabletten im fortgeschrittenen Verlauf dann oft nicht schaffen, den Menschen so stabil zu halten, wie wir das möchten, weil ja die Wirkung nicht stabil ist. Man nimmt eine Tablette ein, man ist ja quasi oder fast auf Null. Man nimmt die Tablette ein, das flutet an, dann ist es vielleicht zu viel, dann flutet es ab, dann nimmt man wieder die nächste Tablette. Man kann dann theoretisch sagen, man nimmt da nicht 3 Tabletten, um diese Schwankungen zu haben, sondern man nimmt 10 kleine Tabletten enger hintereinander. Aber auch das funktioniert meist nicht so gut, sodass man in mehr fortgeschrittenen Situationen mit den Tabletten oft nicht so gut zurechtkommt. Jetzt sehen wir einmal nochmal eine Patientin, die wir bei uns auf der Station hatten. Und hier sehen Sie auch schon gleich, das Laufen finde ich gar nicht schlecht, aber sie geht vielleicht ein bisschen schief, hier ein bisschen nach links. Die Drehung ist nicht schlecht, die Schritte sind jetzt nicht so klein. Sie hängt ein bisschen auf ihre linke Seite, aber insgesamt geht's. Hier die Bewegung, sehen Sie, da kriegt sie die Finger gar nicht gut auseinander. Das ist schon schwierig und auch mit der anderen Hand klappt das schon etwas verlangsamt. Also das ist nicht in Ordnung. Und Sie sehen, bei der Patientin ist es besonders kompliziert. Sie hat zum einen die schlechte Beweglichkeit. Hier sieht man es nochmal, das klappt nicht gut. Sie strengt sich natürlich an, aber der Körper insgesamt mit dem Kopf, der ist schon ein bisschen unruhig. Also wir haben sowohl eine ungewollte Unterbewegung der Handfunktion, aber zugleich eine ungewollte Überbewegung des gesamten Körpers, sogenannte Dyskinesien. Und da ist es dann besonders schwierig, so die Mitte zu finden. Und jetzt nochmal ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn man dann sieht, man kombiniert bestimmte Medikamente, der Wirkstoff, Abbauhemmer. Jetzt hat die Patientin sich das einmal selber aufgeschrieben. Also wenn man hier guckt, das sind hier 6, vielleicht sogar 7 Einnahmezeiten von 8 unterschiedlichen Tabletten. Also das kann ja schon fast gar nicht klappen, dass man das jeden Tag so einnimmt. Aber ich sag mal, bei der Patientin, die gut hatte nicht so eine gute ambulante Betreuung, wo ja die Neurologen so sehr kenntnisreich waren und sie unterstützen konnten, sodass sie selber auch immer ein bisschen ausprobieren musste. Und dann geht es natürlich kreuz und quer. Und was wir machen, wenn so quasi nicht praktikable Medikamentenschemata entstehen, dass wir das versuchen zu klettern. Ich habe es jetzt mal hier aufgeschrieben. Wir haben jetzt hier zwar immer noch so 5 Einnahmezeiten, aber wir haben die Präparate insgesamt deutlich verringert und das auch viel einfacher und klarer gemacht, um auf die gleichen Wirkungen zu kommen. Ja? Und wir können natürlich die Erkrankung jetzt mit den Maßnahmen nicht heilen, aber wir haben es insgesamt vereinfacht, sodass es auch reproduzierbarer im Alltag eingenommen wird. Und hier ist die Patientin dann auch durch intensive Krankengymnastik, Ergotherapie, auch von komplexeren Bewegungsabläufen nach 2 Wochen in unserer Spezialbehandlung insgesamt schon deutlich besser geworden und ist für den Alltag da besser eingestellt, dass sie da zurechtkommen kann. Also sowas machen wir bei uns auch. Das nennen sie so Parkinson-Komplexbehandlung, wo wir solche Medikamentenschemata gut umstellen, vereinfachen, optimieren und die Patienten hier auch intensiv trainieren. Und da sind eigentlich die meisten, die wir dann richtig auswählen, die haben davon eine gute Stütze und kommen dann einmal im Jahr zu uns. So, das sieht man. jetzt hier nochmal kurz als Beispiel, wenn es mit den Tabletten nicht mehr klappt, wie man weiter arbeiten kann. Hier diese Elektroden, ne, kann man ins Gehirn setzen. Man hat da so einen Generator, eine Batterie. Und hier oben ist das im Gehirn nochmal außen an dem Schädel angelegt, an dem Knochen. Und geht dann die Elektrode in den Bereich, den wir hier quasi lahmlegen wollen. Das ist ganz präzise gemacht und kann man durchführen. Das kann man dann auch immer noch nachjustieren von der Stromstärke, die man braucht tatsächlich. Und ist eine Methode, wenn die Tabletten eben, wie gesagt, nicht gut genug wirken. Und dann gibt's noch zwei andere Therapien. Wenn man stabile Wirkspiegel braucht, das Problem ist ja mit den Tabletten, eben es flutet an und wieder ab. Und bei manchen Patienten ist das dann zu starkes Durcheinander. Und da muss man dann, wenn man diese Hirnstimulation nicht machen möchte oder wenn andere Sachen dagegen sprechen, da gibt es dann auch Medikamentenpumpen, wo man hier so ein Medikament hat, was man über einen Schlauch wie eine Insulinpumpe bei den Kindern immer in das Unterhautfettgewebe geben kann kontinuierlich. Und bei manchen Patienten entscheidet man sich auch dazu, dass man hier direkt in den Magen, wo die Tabletten aufgenommen werden, beziehungsweise hier in den Dünndarmbereich, dass man da direkt ein Medikament kontinuierlich zuleitet, um stabilere Wirkungen zu erreichen, wenn das mit den Tabletten eben nicht klappt. Das sind Möglichkeiten, die man hat und wo man doch auch viele Patienten nochmal gut stabilisieren kann. Gut, das war, was wir schon zu Parkinson kennen. Und jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss noch vorstellen, eben was jetzt so die neuen Therapien am Horizont sind, die aktuell untersucht werden. Und die neuen Therapien sind eben so ausgerichtet, dass die natürlich die Symptome verbessern wollen, wie wir es sehen, Zittern, schlechtes Laufen, aber darüber hinaus noch die Krankheitsursache an sich stoppen möchten oder zumindest bremsen möchten. Und was bei den Therapien durchgeführt wird, ist eben, dass wir dieses verklumpte Eiweiß, das Alpha-Synuclein, das möchten wir von dem Gehirn entfernen, wenn es außerhalb der Zellen sich befindet und andere Zellen infizieren möchte. Und das können wir mit den neuen Therapien gut durchführen. Ja. Wir gucken noch einmal hier die Substantia nigra, wo diese dopaminherstellenden Zellen in schwarz sind. Bei Parkinson sind sie kaputt. Und sie sind kaputt wesentlich durch das Alpha-Synuclein, was sich hier verklumpt hat, was aber auch da rausquellen kann, wenn es nur zu viel ist und andere Zellen infiziert. Und was können wir machen, wenn wir gucken, das Alpha-Synuclein, das ist hier teilweise vereinzelt oder wird immer stärker verklumpt in gewisse Formen der Proteinverklumpung, sogenannte Aggregate oder Lewy-Körper nennt man das, was ein Anatom mal beschrieben hat. Und man sieht, wenn das nur ein gewisses Ausmaß überschreitet, bleibt das nicht mehr in der Zelle, die irgendwann absterben wird, sondern es wird durch verschiedene Mechanismen auf andere Zellen übertragen und dann werden die auch noch befallen. Und das sind eben nicht nur die Dopaminzellen, sondern letztendlich kann das ganze Gehirn sein. Und was erscheint da logischer, dass wir ein Medikament geben, was quasi hier einen Stopp macht, was hier diese Klümpchen abfängt und die abbaut, damit das eben nicht ausgebreitet wird. Und das sind die Überlegungen, die man bei der Behandlung hat. Und jetzt gucken wir, wie können wir das schaffen? Also es sind letzten Endes Immuntherapien. Wir nutzen das Immunsystem zur Heilung der Parkinson-Erkrankung. Und da gibt es, wie bei bestimmten Infektionserregern, wenn man das so will, zwei Möglichkeiten, wie man sich davor schützen kann. Man kann eine sogenannte Immunisierung oder einfach gesagt Impfung durchführen. Und das gibt es wie bei Polio oder bei anderen, bei Grippe, gibt es im Prinzip die aktive Impfung und die passive Impfung. Und die aktive Impfung heißt, dass wir hier das Alpha-Synuclein in einer abgewandelten Form spritzen, damit der Körper selber darauf reagiert und selber die Abwehrstoffe bildet. Oder die andere Möglichkeit, wir haben hier eine Infusion, wo wir die Abwehrstoffe schon selber herstellen als passive Impfung und dem Menschen die Abwehrstoffe direkt geben. Man hat dann hier ein Beispiel, wie man das macht. Auch bei der Alzheimer-Erkrankung wird das versucht. Da ist es aber aus bestimmten Gründen noch mal komplizierter und klappt ehrlich gesagt nicht so richtig gut. Dass man eben selber diese Antikörper-Abwehrstoffe herstellt, wenn man einmal geimpft ist. Oder der passive Transport. Man gibt diese Antikörper direkt. Man stellt die schon selber her und gibt die so dem Menschen in das Blut. Und wir wissen, wenn wir das dann richtig machen, dann kommen auch ausreichend Abwehrstoffe vom Blut in das Gehirn. Also diese Möglichkeiten gibt's. Und jetzt gibt's verschiedene Untersuchungen, die dafür schon durchgeführt worden sind. Und man hat da erst natürlich an gesunden Menschen untersucht, so läuft das in der Medizin ab, und hat gesehen, dass man diese Medikamente verträgt, dass sie jetzt keine Allergien auslösen oder andere starke Gegenreaktionen. Das wird alles sehr genau kontrolliert, ist jetzt bei diesen Studien nicht erfolgt. Und im Moment ist man in fortgeschrittenen Studien, wo man diese Ansätze erstmals auch bei erkrankten Patienten erprobt, die jetzt wirklich die Parkinson-Erkrankungen haben. Und aktuell ist der Stand, dass man herausfinden möchte, vertragen es auch Parkinson-Patienten, da gehe ich jetzt von aus, weil deren Immunsystem jetzt nicht stark anders ist als bei Gesunden. Also ich denke, die Verträglichkeit wird gut klappen, da gibt es auch schon erste Ergebnisse. Und dann guckt man jetzt im nächsten Schritt, und das läuft jetzt gerade an, auch in Bochum, was bringt denn das Ganze? Wir haben eine schöne Theorie, es gibt da auch viele Tierversuche zu, die man gemacht hat, wo man das Prinzip zeigen konnte, dass das Alpha-Synuclein da abgefangen wird. Und jetzt wollen wir aber beim Menschen gucken, was nützt das Ganze denn? Schlägt das einmal an, dass das Alpha-Synuclein dann nicht mehr so vorhanden ist? Und dann entscheidend, geht es ihm auch klinisch besser? Wird das Zittern besser? Wird das Laufen besser? Oder wird es zumindest gestoppt? Dass man sagt, wir geben eine Infusion und wir setzen einen Stopp, ab dem schreitet es nicht mehr voran. Und das müssen wir gucken, wie gut das klappt. Und hier als ein Beispiel von der aktuellen Arbeit, nur dass Sie sehen, dass das auch wirklich erfolgt ist, 2018, ein renommiertes amerikanische Zeitung, konnte man einmal zeigen, wir müssen ja immer gucken, wie beweisen wir, dass die Infusionen wirken. Und man sieht hier, wenn man hier dann dieses Alpha-Synuclein misst, in dem Fall erstmal im Blut, wie viel freies Alpha-Synuclein liegt vor. Hier haben diese Menschen alle quasi 100%. Und wenn wir dann diese Infusionen durchführen, diese passiven Impfungen mit den Antikörpern, können wir sehen, dass wir mit ausreichend starken Mengen hier dieses Alpha-Synuclein teilweise bis auf Null bringen. Und hier, das sind dann verlängerte Zeiträume nach 64 Tagen oder letzten Endes 3 Monaten. Und wir sehen hier, wenn wir eine starke Infusionsbehandlung machen, dass wir das im Blut schaffen. Im Blut kommt das auch vor, vom Gehirn ins Blut, dass wir das da komplett wegbekommen. Und man hat jetzt auch kürzlich im Nervenwasser, was nochmal näher am Gehirn ist, untersucht. Und da sieht man auch, dass das freie, infektiöse Alpha-Synuclein, wenn man so will, dass man das zu einem sehr hohen Prozentsatz wegbekommt. Und da haben wir sehr gute Argumente, dass sich das dann auch im Gehirn nicht weiter ausbreiten sollte. Also quasi die technischen Prinzipien klappen. Ob das jetzt auch wirklich medizinisch funktioniert, das werden wir jetzt sehen. Ja, das sind also so die aktuellen Entwicklungen, die wir durchgeführt haben in der Parkinson-Forschung. Und da möchte ich nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Man kann sagen, Parkinson, seit 200 Jahren durch James Parkinson beschrieben, wir sind natürlich da sehr weit vorangekommen. Wir können Parkinson immer genauer diagnostizieren und wir haben sehr viele gute symptomatische Therapien mit den Tabletten. Das hat sich auch gut entwickelt, sodass das im Normalfall für die ersten Jahre insgesamt sehr gut klappt. Aber die Erkrankung geht leider immer weiter. Wir können die Erkrankung sehr gut klassifizieren und wissen auch molekulare, also feine biologische Mechanismen, die ablaufen mit dem Alpha-Synuclein, können das sehr gut klassifizieren und können sagen, okay, da ist Parkinson, das ist vielleicht was anderes. Wenn wir sagen, wir behandeln die Menschen, sollten wir natürlich hier je nach Erkrankungsstadium die richtigen Medikamente nehmen, die richtigen Tabletten. Zur Therapie gehört aber zwingend auch die körperliche Aktivität. Sonst lässt man quasi die Hälfte der Therapiemöglichkeit sausen, umsonst. Eine körperliche Aktivität in jedem Erkrankungsstadium gehört dazu. Wir haben Leitlinien und auch für fortgeschrittene Symptome diese Pumpen oder die Neurostimulation. Und erstmals sind jetzt grundlegende, ursächliche, kausale Ansätze wie diese Immuntherapien in fortgeschrittenem Erprobungsstadium. Und wir hoffen, dass wir damit einen Durchbruch in der Parkinson-Forschung erzielen und den Menschen helfen können, die Erkrankung zu stoppen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.